Letzte Woche hat die Europäische Zentralbank, so Ende Juli fast, verkündet, dass sie jetzt in so ein Pilotprojekt starten, zum Überlegen, ob sie einen digitalen Euro einführen wollen, der das Bargeld ergänzen soll und auch mit dem System von Blockchains arbeiten könnte. Das ist noch ein bisschen unklar, aber das ist so grob die Idee dahinter. Und Blockchains kennen wir ja auch schon lange von der Währung Bitcoin, die im Internet schon seit vielen Jahren inzwischen gehandelt wird. Was genau ist eigentlich ein Bitcoin überhaupt?
Also ich habe mich mit Bitcoins auch schon relativ früh beschäftigt, weil ich fand natürlich diesen ganz ursprünglichen Ansatz, ein praktisch autonomes Instrument zu haben, das nicht von staatlicher Geldpolitik, nicht von staatlicher Regulation und Zugriff sozusagen abhängig ist, dass da was gemacht wird und dass da jetzt irgendwie coole Leute, das war ja ein bislang unbekannter Mensch, der sich unter Nakamoto halt im Netz sozusagen geoutet hat, aber der Mensch heißt wahrscheinlich anders. Also der Mensch hat sich ja so ein System ausgedacht, wie so eine digitale Wertmarke, könnte man sagen, geschaffen werden kann. Das war der Bitcoin. Und es war 2011 und als ich das zum ersten Mal da so mitgekriegt habe, fand ich das erstmal cool. Dachte ich, ja, ist doch toll, haben vielleicht autonome Menschen eine eigene Währung, wo jetzt nicht so die staatlichen und auch Repressionsorgane so regulierend eingreifen können. Fand ich erstmal cool. Eben inzwischen finde ich es gar nicht mehr so cool und überhaupt nicht mehr. Aber im Prinzip, ja, ist es eben ein Versuch, ein Zahlungsmittel auf digitalem Wege zu machen. Da kommen wir halt doch wieder zur Geld hier. Im Prinzip haben wir ja immer, dass wir sagen, wir brauchen irgendwelche Elemente, die wir zum Tauschen gegen Waren gut transportieren können. Das waren eben früher mal Muscheln und dann Goldstücke und dann bedruckte bunte Papierchen. Und weil jetzt ja viel an Handel und Waren auch praktisch im Netz nur stattfindet, ist die Idee naheliegend, lass uns doch einen digitalen Wert nehmen. Das reicht doch sozusagen als Tauschen Referenzgröße.
Wie funktioniert das dann mit dem Bitcoin, wenn es da praktisch keine staatliche Wertgarantie gibt, dass das überhaupt als Zahlungsmittel funktioniert?
Ja, das ist im Prinzip eben rein eine Konvention und eine Spekulation. Das ist eigentlich schon auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Es gibt da diese Blockchain, die Blockchain heißt deswegen Chain-Kette, weil da verschiedene Datenblöcke aneinandergereiht wird. Und so einen Datenblock können wir uns jetzt ganz normal wie immer im Computer als Zahlenkette vorstellen. Und ja, die hat im Prinzip ja erstmal per se keinen Wert. Da steht nichts Wichtiges drin, nicht die Kombination vom Tresor, vom Jeff Bezos oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine Zahlenkette, Zeichenkette. Und die hat keinen Wert für sich. Sondern erst in dem Moment, wo sozusagen ein System sich darauf einigt, wir geben dieser Zeichenkette einen Wert, entsteht sozusagen der Wert. Und als der Bitcoin 2011 sozusagen als Experiment eingeführt wurde, war auch lange Zeit dieser Wert tatsächlich so ein formal ideeller Wert, ein Bitcoin, irgendwas, $2 oder irgendwie sowas, ne?
Das ist ja dann auch der Punkt, wo ich mich jetzt fragen muss, warum setze ich mich dann nicht einfach an meinen Rechner und erstelle ein paar Dateien mit den richtigen Zeichenfolgen drin und sage, das sind meine Bitcoins, die sind was als wert.
Da ist eben genau dieses Verfahren, dass der Mensch, der sich das ausgedacht hat, hat eben diese Blockchain-Technik, das muss man sich so vorstellen, da wird eben diese Zeichenkette, wird immer ein Stück erweitert und die liegt auf allen, die so ein Bitcoin-Account, so eine Wallet nennt sich das, also eine Börse haben, auf allen Rechnern liegt diese Kette gleich vor. Das ist also sozusagen die Sicherheit, die da eingebaut ist. Das kann überprüft werden, weil bei 10.000 anderen Rechnern eben auch dieselbe Kette vorliegt. Der Punkt ist aber das, was mit dem Wert. Der Wert entsteht alleine durch die Spekulation damit und eben durch den Energieverbrauch. Das heißt, dass der Bitcoin immer teurer werden und teurer wird, jetzt seit 5, 6, 7, 8 Jahren, hat überhaupt nichts mit dem Bitcoin, also mit diesem praktisch Währungswert in irgendeiner Form zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass es ein Spekulationsobjekt ist und dass der enorme Energieverbrauch, den dieses System hat, das System dazu zwingt, auch einen immer höheren Wert zu kreieren, weil sonst gar nicht weitergehen würde.
Wie entstehen dann eigentlich neue Bitcoins überhaupt auf der technischen Seite?
Das ist ja das, was dann in den Medien Mining, also wie so, wenn man nach was schürft, genannt wird. Wenn jetzt eine Bitcoin-Transaktion stattfindet, dann muss diese Transaktion letztendlich natürlich in der praktischen Konsequenz dann allen Rechnern nachvollzogen werden. Aber erstmal braucht es so, man nennt es so eine initiale, also eine erste Validierungsschritte, die sind sehr rechenintensiv. Und damit Menschen das machen, also damit die ihren Computer beauftragen, das zu berechnen, kriegen die als Belohnung sozusagen, ab einem bestimmten Punkt wird dann ein neuer Block, deswegen Blockchain, also ein neuer Block, ein neuer Teilblock freigegeben, den die dafür kriegen für ihre Rechenarbeit. Rechenarbeit heißt in dem Fall vor allen Dingen eben Energieverbrauch. Also nehmen wir jetzt mal diese 5 Bitcoins, die ich dir übertrage. Das wäre ja inzwischen wahnsinnig viel Geld, das wären ja über 100.000 Euro äquivalent. Aber nehmen wir an, ich würde dir nur 0,05 Bitcoin übertragen oder ich würde dir 1.000 Bitcoin übertragen. Der Aufwand ist immer gleich und zwar ist er wahnsinnig hoch. Diese einzige Transaktion verbraucht so viel Strom, wie ein deutscher Haushalt in 3 Monaten verbraucht. Also ich sage es gerne nochmal, damit die Hörerinnen das auch auf sich wirken lassen können. Eine einzige Transaktion, und wenn die nur ganz minimal ist, dass ich bei Amazon kann ich glaube ich auch irgendein komisches Ladegerät für mein Handy mit Bitcoin bezahlen, dann kostet es so viel Strom, wie ein deutscher, bundesdeutscher Haushalt durch den Haushalt in 3 Monaten braucht. Weil eben diese ganzen Rechenschritte überall auf der Welt notwendig sind.
Steigt dann der Energieverbrauch davon abhängig, wie viele Rechner involviert sind?
Ja. Und einmal heißt natürlich, wie viele Rechner involviert sind, wie viele Leute das haben. Aber vor allen Dingen steigt der immanent durch System, weil die Berechnungen, ist es konstruiert, immer komplizierter werden. Das heißt, das größere Problem ist, dass die Berechnungen für jeden einzelnen Schritt, und zwar ist es völlig unabhängig von der Transaktion, wenn wir die gleiche Transaktion halt 2012 gemacht hätten, dann wären viel, viel, viel weniger Rechenschritte notwendig gewesen, aber jetzt sind halt viel mehr notwendig. Also es liegt in diesem Blockchain-System.
Das bedeutet praktisch, dass die Rechenschritte werden komplizierter, desto mehr Personen involviert sind oder Rechner und desto länger die zu verarbeitende Geschichte an Transaktionen eigentlich ist und an wie viel Bitcoins es gibt.
Genau, die Geschichte wirkt sich aus, mehr als die Teilnehmenden, zumindest beim konkreten Bitcoin-Fall.
Das wirft für mich sogar ganz konkret die Frage auf, wie hoch ist denn jetzt momentan der Energieverbrauch für das gesamte Bitcoin-System?
Das ist eben auch was ich richtig schockierend fand. Das sind im Moment, da gibt es halt Schätzungen, das kannst du nicht so ganz genau messen, weil ja nicht jetzt alle Rechner da an irgendeiner Messstelle hängen, sondern man kann das eben direkt über die Berechnungen und über die verwendeten Grafikkarten und so weiter und dann eben die Transaktion kann das ermittelt werden. Und da gehen die Schätzungen so zwischen 100 und 130 Terawatt. Also das ist Terawatt, das sind also 1 Milliarde Watt. Also das ist wahnsinnig viel, kann ein Mensch sich nicht so vorstellen. Deswegen gibt es ja immer so Vergleichsrechnungen. Das ist ungefähr so viel, wie die Schweiz oder wie die Niederlande im Jahr an Strom verbraucht, braucht eben allein diese, wie ich das denke, momentan vor allen Dingen kapitalistische Bitcoin-Spekulationsblase. Völlig sinnfrei. Also in der Schweiz und in den Niederlanden leben ja Menschen und die machen irgendwas mit dem Strom und dieses Bitcoin-Zeugs braucht dieselbe Strommenge wie diese beiden Länder. Oder nochmal in einem anderen Vergleichsframe, ist so viel wie die gesamte Braunkohle- und Steinkohlestromproduktion in Deutschland im Jahr. Das heißt also, wenn wir kein Bitcoin hätten und der deutsche Strom fließt natürlich nicht nur in die Bitcoin-Berechnung, aber wenn es theoretisch so wäre, könnten wir alle unsere Kohlekraftwerke abschalten, nur wenn wir kein Bitcoin hätten.
Wie sieht es dann aus, wenn ich das jetzt runterbreche auf eine einzelne Bezahlung mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon mir denke, ich habe von irgendjemand so ein kleines bisschen Bitcoin-Währung mal geschenkt bekommen zum Ausprobieren oder so. Und ich bestelle jetzt mal was und bezahle mit Bitcoin. Ist ja eh nicht so einfach, Stellen zu finden, wo das überhaupt funktioniert, aber diese gigantische, unvorstellbare Menge, wie rechnet sich das dann runter auf eine Transaktion?
Also ungefähr nur im Vergleich, also nehmen wir eine Bitcoin-Überweisung, erzeugt ungefähr einen so hohen Stromverbrauch wie 1,8 Millionen reguläre Überweisungen, die ja auch elektronisch irgendwo bei den Banken was gemacht werden muss. Also es ist ein wahnsinniger Spread. Und wenn du das jetzt in Euro oder in Dollar umrechnest, sind das irgendwas zwischen 25 und 30 Dollar.
Das bringt mich wieder zurück zu, dass immer wieder neue Bitcoins berechnet werden und diese Kette immer länger wird und dementsprechend steigt ja dann höchstwahrscheinlich auch der Stromverbrauch weiter, weil es ja jedes Mal komplizierter wird. Ist da ein Ende in Sicht oder ist das
unendlich? Es gibt eine bestimmte Menge an Bitcoins, die ist festgelegt, auch im Verfahren. Das hat der Mensch, der sich ursprünglich ausgedacht hat, so eine Obergrenze festgelegt. Also wir sind jetzt so, ich gebe da so, das ist auch nicht so ganz einfach, das rauszukriegen, aber es gibt so Berechnungen, dass davon ausgegangen wird, dass momentan schon 80% aller möglichen Bitcoins berechnet sind. Das heißt, es ist nicht mehr so viel Zeit da. Und danach könnte man das gleiche Spiel wieder von vorne machen. Das passiert ja auch mit Aktienkursen und anderen Dingen. Aber wenn man sozusagen in dem System bleibt, dürfte es, je nachdem, wie jetzt das mit den Energiesachen noch wird und wie weit die Leute es noch weitermachen, in 4 Jahren oder so zu Ende sein. Weil praktisch keine neuen Dinge mehr gemeint werden können. Und wenn es nicht mehr neue Dinge gemeint werden können, dann kann der Energieverbrauch nicht refinanziert in Anführungsstrichen werden und damit ist das System dann am Ende. Ich finde nach wie vor die Idee von Tauschwerten unabhängig von einem staatlichen Zahlsystem durchaus attraktiv. Der Bitcoin ist aus den Gründen nicht geeignet dafür, aber sowas kann ein Mensch machen. Fände ich auch gut, wenn da irgendwie Leute sich vielleicht noch was überlegen. Und dann wäre eben da auch wichtig, eben genau diesen Spekulationsaspekt, weil das ist eben unsinnig. Wir brauchen keine Spekulationsobjekte als freie Menschen, sondern wir brauchen verlässliche, reliable Tauschwerte. Das wäre der Punkt. Und das andere eben auch, also es ist viel aus meiner Sicht schlecht in dieser Bitcoin-Grundkonstruktion, also gerade was den Energieverbrauch betrifft. Für das Spekulative kann der Bitcoin nichts. Er ist halt zufälligerweise ein Objekt, das da ist. Das würde aber mit fast allem anderen auch gehen.